Seit dem 7. Oktober herrscht im Nahen Osten Ausnahmezustand. Nach dem Angriff unterschiedlicher Gruppen, vor allem der Hamas auf Israel, begann die israelische Militäroperation. Zu dieser Operation gehört das massive Bombardement und die flächendeckende Zerstörung im Gazastreifen sowie zielgerichtete Tötungen von Gegnern Israels. Gerade in den vergangenen Tagen wurden hochrangige Ziele ausgeschaltet. Die Tötung des Wirtschaftsministers der Hamas hat Israel in dieser Woche selber bekannt gegeben. Beim Anschlag auf den politischen Anführer der Hamas, Ismail Haniya, gab es keine offizielle Bestätigung, aber die Vermutung, dass Israel ihn durchgeführt hat. Wir begrüßen nun Dirk Pohlmann, Journalist und Dokumentarfilmer. Mit ihm sprechen wir über die geopolitischen Auswirkungen und Einwirkungen auf den Konflikt. Herr Pohlmann, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Seit Ende vergangener Woche wird über einen iranischen Angriff auf Israel spekuliert. Immer wieder heißt es, er stünde kurz bevor. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs war das nicht der Fall. Womit rechnen Sie?
Also das Erste, was klar ist, dass es eine deutliche Antwort sein muss. Das heißt, es ist aus iranischer Sicht Schluss mit lustig, würde ich das nennen, ja. Also das heißt, es wird dort etwas passieren. Also von der Hisbollah aus, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es sind ja auf der einen Seite Al-Ansar, es ist Hisbollah, es ist die Hamas und es ist der Iran. Es gibt immer eine gute Möglichkeit, wenn man sich abheben will von den israelischen Angriffen, von den vielen, vielen tausend zivilen Toten, die es jetzt gibt. Und das wäre ein Angriff auf Kriegsschiffe. Im Roten Meer, am Horn von Afrika, also irgendwo in dem Gebiet, wo Jemen, die Al-Ansar sozusagen zu Hause sind, wäre eine Möglichkeit, weil damit ist klar, dass es sich nur um Militärangehörige handelt und es ist ein deutliches Signal und gleichzeitig ist es begrenzt.
In der vergangenen Woche haben wir bei Kontrafunk aktuell mit Benjamin Weintal vom Middle East Forum gesprochen. Er vertrat die Ansicht, Israel müsse die Abschreckung gegenüber dem Iran erneuern und Stärke zeigen. Wie sehen Sie diese Einschätzung?
Das Problem ist die Eskalation. Im Sinne Israels würde ich das so betrachten, dass Israel vor einer großen Gefahr steht. Es isoliert sich zunehmend in der Welt. Es isoliert damit seine Verbündeten, die USA, die im globalen Süden kaum noch einen Boden auf den Füßen kriegen angesichts der Entwicklung in Israel. Wenn Sie zum Beispiel denken an die Diskussion in der Knesset, ob Vergewaltigungen von Häftlingen rechtmäßig sind, dass Leute physisch mit Besenstielen oder auch mit elektrischen Schlagstöcken in Gefängnissen vergewaltigt werden, darüber wird geredet. Oder dass man Leute erschießen kann, weil man die Betten braucht. All diese Sachen haben in Israel in den letzten Wochen stattgefunden und zerstören den Ruf. Also wenn man dann noch von der einzigen Demokratie im Nahen Osten spricht, hat man langsam Begründungsprobleme. Und dieses Problem sehe ich vor allem gerade für Israel und sie müssten sich mäßigen. Also es müsste klar sein, dass es eine, wie man im Englischen sagt, Tit-for-Tat-Möglichkeit und Verhandlungsmöglichkeit gibt. Das sind alles Sachen, die eigentlich indiskutabel sind. Verhandlungsführer zu ermorden, wo soll das hinführen? Es hat seinen Grund, warum man Botschaften als sakrosankt in der Diplomatie seit Hunderten von Jahren behandelt. Sich da rauszubewegen, geht nur aus einer Position der absoluten Überlegenheit. Also wenn ich das rein von den Möglichkeiten hier denke, nicht moralisch, sondern wer sich so etwas leisten kann. Und dann ist die Frage, wo so etwas aufhört. Also ich sehe eher, dass Israel auch vor der Gefahr eines schweren internen Konfliktes steht. Netanyahu ist fällig, wenn dieser Krieg zu Ende ist. Das weiß er. Also er hat ein Interesse, ihn weiterzuführen in der israelischen Zivilgesellschaft, die mich auch zunehmend schockiert bei den Umfragen. Ich empfehle den Artikel in Mondo Weiß zu lesen über die Stimmung in Israel. Also das ist nicht mehr so, dass die Mehrheit der Leute gegen diese Maßnahmen wäre. Und es steuert auf eine katastrophale Entwicklung auch innerhalb Israels zu, aber auch auf das Verhältnis zu den USA.
Russland hat Anfang der Woche den ehemaligen Verteidigungsminister Sergei Shoigu nach Teheran entsendet. Er ist derzeit Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation. Was war das Ziel der Reise?
Russland hat auf der einen Seite Aktien in dieser Region mit Syrien. Wenn Sie Krim und Syrien zusammennehmen, war das der Versuch, die Marinestützpunkte im Falle von Syrien auch mit El Alamein, einen Luftwaffenstützpunkt der Russen auszuschalten, sodass die Russen nicht mehr im Nahen Osten anwesend gewesen wären mit ihrem Militärstützpunkt. Und auch die Krim war ja ein Punkt, also als Sitz der Schwarzmeerflotte. Der Zugang zum Mittelmeer wäre damit beendet gewesen. Das ist einer der Gründe, warum Russland sich dort engagiert hat, aber nur eine. Also das heißt, Russland hat ein Interesse und würde auch auf der Seite eingreifen müssen. Die Chinesen müssen das nicht, aber da ist auch die Frage, wie die sich verhalten würden, wenn es zu einem Konflikt käme. Und ich glaube, es ist der letzte Versuch einer Diplomatie, also den Israelis klarzumachen, was aber, glaube ich, nicht funktioniert. Also genau diese Frage, wann ist Schluss? Also dass das Signale sind, die sagen, wir werden unsere geopolitischen Interessen nicht unter den Scheffel stellen. Also das heißt, es wird eine russische Antwort geben. Und wie kann man das vorher über Verhandlungslösung beenden? Also wie kann man diesen Konflikt verhindern? Also sozusagen zwei Signale, nicht mit uns und wir wollen es eigentlich nicht.
Sehen Sie Russland eindeutig auf der Seite des Irans in dieser Frage?
Ja, sie werden alles tun, um sich dort rauszuhalten, weil es nicht in ihrem Interesse ist, einen Zweifrontenkrieg anzufangen, was übrigens auch für die USA gilt.
Das ist ja die spannende Frage. Kann man nicht sogar davon ausgehen, dass es genau im Interesse der Russen ist, diesen Krieg dort anzufangen? Also der Iran ist selber hochgerüstet, kann diesen Krieg zu gewissen Teilen selber führen. Die USA müssen aber Israel unterstützen, wohingegen Russland dann in der Ukraine reüssieren kann.
Ja, das ist ein Wabank-Spiel. Und ich glaube, der Einzige, der im Moment bereit ist, Wabank zu spielen, ist tatsächlich Netanyahu. Auch Biden ist dazu nicht bereit. Putin ist dazu nicht bereit. Die Iraner sind, wenn sie das betrachten, sehr kluge Diplomaten und sehr abgemessene Diplomaten. Also nicht das Bild der faustschwingenden, schwarzgefrackten Terrormuslime, das wir im Kopf haben. Es ist eine sehr intellektuell ausgestattete Führung alter Männer. Und aber auch im Iran, das ja ein sehr junges Land ist, also die Hälfte der Bevölkerung unter 25, ist einiges im Schwange, was man gesehen hat übrigens auch an dem Anschlag auf Ahmadinejad. Dessen Auto ist ja bei den Revolutionsgarden zur Reparatur gewesen und kam mit defekter Leitung und Bremsen zurück. Das dürfte auch ein Signal sein, dass da andere Leute erfolgreich dran arbeiten. Also nicht nur die Ermordung des Hamas-Unterhändlers deutet darauf hin, dass es sehr wohl möglich ist, selbst innerhalb Teherans zu agieren, sondern auch andere Ereignisse der letzten Zeit, bis zu dem merkwürdigen Hubschrauberabsturz, über den wir gar nicht mehr geredet haben. Also das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, dass der Iran zu kalkulierend, zu kühl ist, wie auch Putin ja ein sehr kühler Kalkulierer ist, und Biden hat einfach kein Interesse, auch nicht angesichts der bevorstehenden Wahlen, dort etwas anderes zu schaffen als eine Verhandlungslösung. Auch für die Ukraine ist ja eine Verhandlungslösung unabdingbar und am Horizont geht die sozusagen als blutrote Sonne auf. Also der einzige Spieler in diesem Bereich ist Netanyahu, der den Krieg will und auch brauchen könnte für sein eigenes politisches Überleben.
Wenn der Iran eine wichtige Regionalmacht darstellt und der Iran natürlich auch Einfluss auf den Irak nehmen kann, auf Syrien, auf den Libanon, ist das dann nicht die folgerichtige Antwort des Westens zu sagen, genau dann müssen wir ja Israel stärken? Schließlich tendiert der Iran deutlich Richtung Russland und Richtung China und darum müssen wir Israel als unseren einzigen klaren Verbündeten in der Region jetzt stärken und uns zur Not auch an einem Krieg mit oder gegen den Iran beteiligen.
Diese Position gibt es ja, sowohl in den USA als jetzt auch in Deutschland. Ich halte sie für absolut fatal. Ähnlich wie in Russland. Ich warte darauf, dass dieser Krieg als unprovozierter Angriffskrieg Irans bezeichnet wird dann. Man ist in eine Situation reingeraten, die man hätte vermeiden müssen. Und die Frage, wie man darauf reagiert, das Problem bei den USA ist, dass es diese Kräfte gibt. Das gibt noch einen weiteren Faktor, den man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte. Und das sind die Leute, die auf Armageddon warten, aus religiösen Gründen. Die gibt es in den USA, die gibt es in Israel, das ist keine Mehrheit, aber da wird dran gezündelt. Also zum Beispiel die Gruppe, die vorhatte, den Felsendom zu sprengen, also vom Tempelberg aus, unterirdisch, die sind auch aktiv. Also das heißt, es gibt diese Leute, ich halte das alles für Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie das eingerissen ist und womit es eingerissen ist, dass man leichtfertig damit umgeht. Ich erinnere in dem Zusammenhang an John F. Kennedy, als ihm vorgeschlagen wurde, den Dritten Weltkrieg zu starten mit Kuba. Angesichts der Kuba-Krise hat er zu seinen hohen Generälen der Luftwaffe, die das vorschlugen, gesagt, das Problem ist, Gentlemen, wenn Sie Unrecht haben und die ganze Sache sich nicht durch einen Sieg von uns beenden lässt, dann werde ich nicht in der Lage sein, Sie dafür zur Verantwortung zu ziehen. Das gilt für uns alle jetzt.
Der Iran und China haben 2022 ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. China gilt als der wichtigste Handelspartner des Irans und der Iran wurde Anfang des Jahres Teil des BRICS-Abkommens. Welche Rolle spielt China und ist China jetzt neu auf der diplomatischen Weltbühne?
Nein, ich halte die für extrem klug. Das ist halt 2500 Jahre Minimum einer diplomatischen Kultur. Und wir kriegen das ja nicht mit, weil bei uns die Berichterstattung dazu nicht läuft. Aber die haben es hingekriegt, zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ein Friedensabkommen zu stiften. Es ist übrigens auch so, dass die arabischen Staaten wieder zusammenrücken. Also nicht mehr Schiiten, Sunniten, was ja mit Golfkrieg I und Golfkrieg II eine klare Trennungslinie war. Das, was in Gaza abläuft, ist so massiv in der Wirkung in den arabischen Staaten, dass es dort eine Allianz gibt. Also das ist eine weitere Idiotie, wer sich diese Außenpolitik ausgedacht hat, selbst wenn er ganz klar Interessen pro Israel, pro USA hat, muss eigentlich feststellen, dass er sich selber in beide Füße und dann ins Knie geschossen hat. Außerdem hat China es geschafft, die Palästinensergruppen zusammenzuführen zu einer einheitlichen diplomatischen Front, also PLO, Hamas. Und sie sind dabei auch zu vermitteln, jetzt Russland-Ukraine-Krieg. Also China positioniert sich im Moment als eine Verhandlungsmacht, als eine friedensstiftende Supermacht, die eigentlich die Rolle übernimmt, die die USA hätten nach dem Zweiten Weltkrieg einnehmen können. Wir hatten ja auch solche Leute, Realpolitiker wie Kissinger, auch wenn sie den Vietnamkrieg mitgemacht haben, waren immer auf dieser Linie, für Verhandlungsmöglichkeiten wenigstens zu sorgen. Das ist ganz außer Mode gekommen und China ist im Moment die diplomatische Macht, von der ich mir insbesondere Deutschland wünschen würde, weil Deutschland ja in seiner Situation, wir sind zu klein, um zu herrschen und wir sind zu groß, um still zu sein. Wir könnten aber sehr wohl so eine Art vergrößerte Schweiz darstellen. Mit dieser klaren Anordnung an Israel ran zerstören wir unser politisches Kapital für die mittlere Zukunft. Wir hätten eine Möglichkeit gehabt, als Vermittler aufzutreten. Sowohl im arabischen Raum als auch in Israel hätten wir den Ruf gehabt, das genau tun zu können. Haben wir nicht getan. Und die Chinesen, ich sehe dort ein langfristiges Denken, konstant.
Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden, das sagte die US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris vor 2 Wochen in Washington. Seitdem hat Israel mehrere wichtige Köpfe von Hamas und Hisbollah getötet. Die Hamas hat Yair Sinwar zum neuen politischen Anführer gemacht. Auch er soll auf der israelischen Todesliste stehen. Ihm wird vorgeworfen, einer der Drahtzieher des 7. Oktober zu sein. Wir bedanken uns beim Journalisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann.
Da nicht für.